Hallo Philipp Fuge. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein bisschen über deine Wanderung quer durch Europa und natürlich über dein Buch sprechen können. Das heißt, der Weg ist mein Zuhause, zu Fuß von Gibraltar ans Nordkap. Ist relativ frisch noch erschienen, aber es gibt ja sogar eine kleine Vorgeschichte zwischen uns, dem Wandermagazin, und dir, Philipp. Und zwar, genau, vielleicht muss ich das einmal kurz vorweg sagen. Ich bin Svenja Walter, Redakteurin beim Wandermagazin. Und hier gegenüber im Bildschirm sitzt Philipp Fuge, der ja Autor dieses Buches ist. Und wenn er gerade nicht wandert, Arzt in Berlin. Da können wir vielleicht über das Wandern oder das Arztleben gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Ich wollte nur kurz die Vorgeschichte einmal erläutern, denn tatsächlich durfte das Wandermagazin Philipps Wanderung auf Facebook begleiten. Das heißt, wir standen damals während deiner neunmonatigen Wanderung oder ganz genau 272 Tage standen wir wöchentlich im E-Mail-Austausch und ja, viele unserer Leser konnten deine Wanderung sozusagen schon ein bisschen verfolgen auf Facebook. Und genau, jetzt ist dein Buch dazu erschienen, deswegen sind wir heute hier. Und vielleicht, genau, starten wir einfach mal direkt damit. Wie ist es zu diesem Buch gekommen? Ich habe mich vor allen Dingen gefragt, wie in der Welt fasst man eine 272 Tage lange Wanderung in einem Buch zusammen? Also wie war dieser Schreibprozess? Wie ist es dazu gekommen? Vielleicht magst du mal erzählen.
Ja, also das Buch war, oder das, was ich alles geschrieben habe, war viel länger als das Buch. Weil ich habe einfach dann, als ich wiederkam, erstmal so angefangen. Das ist auch für mich immer irgendwie ganz wichtig, das habe ich nach anderen Wanderungen auch schon gemacht, dass ich dann anfange, meine Fotos anzugucken, mich so an die einzelnen Tage zu erinnern, dazu was aufzuschreiben, mehr noch, als ich unterwegs halt im Tagebuch geschrieben habe. Also ich schreibe immer auch unterwegs sowieso jeden Tag wenigstens kurz ein paar Zeilen und genau, das weite ich dann noch ein bisschen aus, wenn ich nach Hause komme von so einer Tour, insbesondere von so einer Langtour. Das war also klar die längste Wanderung, die ich bisher irgendwie gemacht habe. Und das ist ganz wichtig auch fürs Wiederankommen, fürs Wiederhineinfinden in den Alltag, fürs, ja, ich mag das dann gerne, mich daran zu erinnern und so ganz langsam wieder anzukommen. So die ersten, ja, das erste halbe Jahr war eigentlich, dass ich wirklich immer mich jeden Abend gefreut habe, dass ich nach der Arbeit dann, oder fast jeden Abend jedenfalls, aber dass ich dann zu Hause sitze und diese Fotos angucke und was schreibe. Und das war halt, ja, nach einem halben Jahr ungefähr fertig, das Schreiben, aber es war halt viel, viel, viel länger als das Buch und es war mir irgendwie klar, wenn das jemand lesen soll, dann muss das kürzer werden. Das ist dann natürlich manchmal, wiederholen sich Dinge, weil man erlebt einfach auch ähnliche Sachen und das ist für einen selber dann vielleicht spannend und wichtig, aber man muss es dann irgendwie kürzen und da hatte ich auch sehr, sehr, sehr viel Hilfe vom Verlag, muss ich sagen. Also das war auch ein Glücksfall. Ich hatte eine gute Lektorin, die das wieder und wieder auch mit mir durchgegangen ist und auch einige andere Leute, die irgendwie die Tour mit verfolgt haben und Interesse hatten, denen konnte ich Stellen vorlesen und fragen und so. Ja, und ich habe auch selber immer wieder beim Fahrradfahren, beim Laufen, beim Wandern am Wochenende drüber nachgedacht, was kommt da raus, was fasse ich irgendwie zusammen und so hat es dann nochmal über ein halbes Jahr gedauert, bis das dann irgendwie in so einer, wie ich fand, ja, so einer Form war, wo ich dachte, jetzt fehlt nichts, aber es ist auch irgendwie nichts zu viel.
Ja, ja. Eine runde Sache. Mit auch vielen Bildern drin. Ein paar Bilder davon kamen mir tatsächlich ja bekannt vor, als ich das Buch jetzt in der Hand hatte. Die kannten wir eben schon durch unseren Austausch während der Wanderung. Aber ich fand es ja einfach sehr, sehr schön, das Ganze nochmal nachzulesen und so deinen Gedankengängen zu folgen und auch deinen Schritten tatsächlich, den physischen Schritten. Also du bist ja Anfang 2019, richtig, in Tarifa losgegangen. Das ist so der südlichste Festlandspunkt Europas. Und das Ziel war es, am Nordkap, am nördlichsten Festlandpunkt Europas anzukommen.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Also das ist echt eine lange Wanderung, würde ich mal sagen. Du hast, das habe ich dann in deinem Buch vor allen Dingen eben nachgelesen, am Anfang, wenn dich die Leute gefragt haben, wohin du denn gehst, dich auch gar nicht so richtig überwinden können, das Ziel auszusprechen, richtig? Also du hast oft ein anderes Ziel erstmal genannt, was noch ein bisschen näher ist als das Nordkap. Aber trotzdem hast du dich ja entschieden, loszugehen. Was war so der Antrieb dahinter oder das Ziel? Also zwischen dieser Ungewissheit, schaffe ich das, und dann doch der Zuversicht oder dem Willen, dieses Ziel erreichen zu wollen. Was hat dich da motiviert und angetrieben?
Ja, das war so ein bisschen, also ich bin ja 2016 von Berlin ans Nordkap gewandert. Sozusagen, wenn man so will, irgendwie halb Europa, ungefähr die Hälfte der Strecke. Und irgendwie hat das in mir so ausgelöst, boah, Langstreckenwandern, das will ich immer wieder machen. Das ist einfach irgendwie toll. Und ich habe relativ bald nach dieser Wanderung von Berlin zum Nordkap angefangen zu überlegen, was will ich denn noch erwandern, was könnte denn noch so möglich sein. Und habe rum überlegt und erst überlegt, so einen Wanderweg in den USA zu machen, von Mexiko nach Kanada. Da gibt es ja auch diese Trails. Und ja, dann, aber irgendwie war das mit der Organisation schwierig und ein halbes Jahr und Visum. Und irgendwann war ich dann bei Europa und dachte, Mensch, eigentlich Europa, da hast du in alle Länder, hast du eigentlich freien, oder in viele Länder hast du freien Zutritt als innerhalb der EU zumindest. Da fragt dich keiner, warum du da wie lange sein willst. Und irgendwie wäre es auch einfach spannend, die Landschaft um mich rum, also vor meiner Haustür in Anführungszeichen, also kein anderer Kontinent, das einfach mal so kennenzulernen und durchaus auch durch Deutschland durchzuwandern, aber eben mit anderen Ländern sozusagen. Ja. Deutschland ist ja so auf der Mitte der Tour, kann man sagen. Und dann habe ich eben überlegt, was geht so in Europa? Und dann dachte ich, naja, in den USA wird immer von diesem Thru-Hike gesprochen. So. Dann dachte ich, warum sollte nicht auch ein europäischer Thru-Hike irgendwie gehen? Und dann musste ich erst mal gucken, was ist denn eigentlich der südlichste Festlandspunkt Europas? Ich wusste das gar nicht genau. Und das ist tatsächlich dieses Tarifa da an der Straße von Gibraltar, ein ganz kleines bisschen westlich von Gibraltar. Aber man kann diesen Gibraltar-Felsen von da auch sehen, also es ist nicht so weit weg. Und genau, das Nordkap ist, naja, streng genommen nicht der nördlichste Festlandspunkt, weil das Nordkap liegt auf einer Insel, aber die ist ja mit einem Tunnel mit dem Festland verbunden. So gesehen ist es einfach der nördlichste Punkt Europas, den man auf dem Landweg erreichen kann, sagen wir mal so. Und deswegen habe ich das halt als Ziel ausgewählt. Und ja, und das mich hat halt motiviert, diese Idee, durch Europa zu wandern. Ich dachte, wenn das mit den USA geht, dann mache ich das jetzt einfach mit Europa und versuche es zumindest. Obwohl ich, als ich unten in Tarifa stand, eigentlich, ja, du hattest es gerade schon angedeutet, ich habe dann auch immer erzählt, dass ich nicht gesagt habe, wohin ich laufe, weil ich selber nicht so richtig geglaubt habe oder mir nicht so vorstellen konnte oder dachte, naja, die Leute halten mich ja mit Recht für ein bisschen bescheuert, wenn ich jetzt hier unten irgendwo in Andalusien sage, ja, ich laufe zum Nordkap. Das, ja, war ich mir einfach selber nicht sicher genug und habe immer in Spanien, ich kann auch nicht so gut Spanisch, deswegen habe ich auch der Einfachheit halber am Anfang oft behauptet, ich würde nach Santiago laufen, weil die Leute das eh oft schon so unterstellt haben und es war dann manchmal sehr einfach zu sagen, ja, genau, Santiago. Genau, und irgendwann aber, ja, so Richtung, ja, in Frankreich habe ich auch immer noch gesagt, ich versuche mal nach Deutschland zu laufen und mal gucken. Und so ab Deutschland habe ich dann eigentlich gesagt, dass ich zum Nordkap will und auch wo ich herkomme. Es lag dann vielleicht auch daran, dass ich mich einfach besser verständlich machen konnte. Ne? Da habe ich es dann erstmal so selbst geglaubt und auch erzählt.
Stimmt, du bist ja quasi, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt kilometermäßig die Hälfte ist, aber von Spanien durch Frankreich und dann durch Deutschland quasi erstmal wieder Richtung zu Hause gewandert und dann irgendwann darüber hinaus und weiter. Na klar, da verändert sich dann vielleicht auch ein bisschen was von der Einstellung, von der Wahrnehmung her.
Genau, das hat sich dann auch so ein bisschen so merkwürdig angefühlt. Also die Hälfte der Tour war so zwischen Hannover und Hamburg, irgendwo in der Lüneburger Heide, da ist die Hälfte. Und das ist auch so ziemlich auf der Höhe von Berlin. Ich bin ja nicht durch Berlin, aber so als ich genau auf der Höhe von Berlin war, war mir klar, hier ist jetzt die Hälfte. Und das war schon so ein bisschen so, und jetzt bin ich ganz lange aufs Bekannte zugelaufen und jetzt laufe ich irgendwie nochmal ganz weit davon weg. Und das war auch, als ich dann Deutschland verlassen habe, ich habe kurz vor der dänischen Grenze noch meine Eltern besucht, das war auch noch mal so ganz vertraut und als ich dann da weg bin, war das auch noch mal so ein Tag, wo ich echt einen Hänger hatte und dachte, will ich das jetzt
wirklich so? Ja, da musste ich gerade dran denken, das war so vielleicht tatsächlich eben so ein Wendepunkt ein bisschen, ne? Jetzt war man so weit schon gekommen, ist dann sogar irgendwie mit der Familie auf einmal wieder zusammen und dann bricht man wieder auf, genau, ich erinnere mich, dass das so vielleicht einer der schwersten Tage irgendwie für dich auch war, ne?
Ja, war es auch tatsächlich. Das war auch so ein Tag, wo es unglaublich warm schon war, also eigentlich schon eher heiß, zu heiß fürs Wandern, und ich hatte dann auch nicht so viel zu trinken, und der Rucksack war viel, viel schwerer als vorher, weil ich habe bei meinen Eltern halt einfach so dieses ganze Skandinavien-Zeug, was ja erst für die winterlicheren Temperaturen im September gedacht war, aber was ich ja irgendwann mal ins Gepäck nehmen musste, das habe ich dann da eingepackt, und ich hatte einen größeren Rucksack als vorher, ein schwereres Zelt, und genau, das habe ich natürlich alles irgendwie auf dem Rücken dann auch gespürt, und genau, dazu die Hitze und überhaupt dieses, laufe jetzt wieder weg von Freunden und Familie. Dann habe ich auch gedacht, war das jetzt ein Fehler, so viele Leute zu besuchen? Hätte ich vielleicht einfach durch Deutschland laufen sollen, ohne irgendwen zu sehen? Aber so im Nachhinein muss ich sagen, das war schon total gut, weil das ist auch, für mich ist es wichtig, auf so einer Tour ab und zu auch mal dieses Gefühl zu haben, ich darf mich mal ein bisschen zu Hause fühlen und fühle mich nicht immer so irgendwie fremd. Und ja, das hat auch schon mir viel Kraft gegeben, so auf der Hälfte. Ne? So.
Du hast auch dann geschrieben, es dauerte dann auch nicht so lange, glaube ich, bis du dich eigentlich auch wieder auf dem Weg zu Hause gefühlt hast. Ne? Nach, ich glaube, dann den nächsten paar Kilometern oder am nächsten Tag oder so. Da merkt man schon, oder ich finde, das merkt man allgemein in dem Buch ziemlich, ziemlich schön, dass es einerseits so ein Riesenabenteuer ist, was viele sich vielleicht gar nicht so richtig vorstellen können, was das bedeutet, 9 Monate lang durch Europa zu wandern, war 272 Tage. Und andererseits merkt man, wenn man dein Buch liest, wie sehr das zu deinem ganz normalen Alltag wird. Und dass, ja, wie du eben auch schon mal angedeutet hast, eigentlich oft auch das Gleiche passiert. Also, dass du im Prinzip aufwachst, losgehst, isst, Pause machst, wieder isst, schläfst und dann wieder weitergehst am nächsten Tag. Du hast also eigentlich auch unglaublich viel Zeit mit dir selbst und unterwegs. Man merkt auch, dass du ja viel reflektierst und viel nachdenkst über dich selbst, über deine Wanderung, über Mensch und Umwelt. Und aber langweilig geworden ist es nie, oder?
Nee, langweilig eigentlich das nicht. Nee, dazu passiert irgendwie zu viel. Ich sehe ja doch dauernd irgendwie neue Sachen. Also ich hab gemerkt, man darf, glaube ich, nicht so loswandern, dass man, wie man sonst, wenn man mit dem Zug oder mit dem Auto verschiedene Sehenswürdigkeiten abklappert, dann ist es ja immer so ein, ich will bestimmte Sachen sehen, und das dazwischen ist nur so eine Distanz, die muss ich halt überwinden, um von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten zu kommen. Das musste ich irgendwie ablegen, so zu denken. Ne? Ich musste dann schon anfangen, mir klarzumachen, ich will halt einfach alles auf diesem Weg sehen, und da gibt es auch, ich sag mal, hässliche Gewerbegebiete, Tankstellen, Vorstädte, irgendwie Landschaft, die vielleicht langweilig ist auf den ersten Blick. Ja. Und ich muss mir dann schon bereit sein, glaube ich, so mir den Spaß zu machen, zu versuchen zu gucken, dass überall irgendwie was Schönes sein kann, was Interessantes, was Sehenswertes. Und muss so, also ich habe dann gemerkt, mir hilft es, meine Sinne irgendwie zu öffnen für so Kleinigkeiten am Weg, ob da irgendwie eine Blume im Straßengraben ist oder ob mir irgendjemand begegnet, der mich freundlich anspricht, ob ich irgendwie ein Haus sehe mit einem schönen Vorgarten oder was weiß ich, also dass man irgendwie, oder auch so kleine Kuriositäten, irgendwelche lustigen Aufkleber, die irgendwo kleben oder so, das, und sowas dann auch mal zu fotografieren und zu überlegen, das ist, da hilft mir dann auch der Blog, dass ich denke, das kann ich jetzt vielleicht dann irgendwie posten. Also zum Beispiel irgendwo in Andalusien, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, da klebt da an so einem Verkehrsschild so ein Aufkleber, da stand drauf, Paderborn überzeugt. Das fand ich so total lustig, weil ich wusste, dass Paderborn auf meiner Route liegt, aber ich war noch nie in Paderborn, und das ist ja auch immer sowas, was man wahrscheinlich auch gemeinerweise als so ein langweiliges Stück Deutschland sieht, wo man ja touristisch gar nicht so dringend hinfahren würde. Obwohl, Entschuldigung.
Tatsächlich aus der Ecke, aber
Paderborn hört, um Gottes Willen, nein, ich kenne Paderborn aber nicht. Berlin-Neukölln ist auch ganz fürchterlich und man will hier auch nicht sein. Aber es war halt einfach so lustig irgendwie. Und als ich da tatsächlich Paderborn erreicht habe, musste ich da halt wieder dran denken. Und genau, und so eine Kleinigkeiten, die gehen dann irgendwie so in meinem Kopf rum.
Oder sie entwickeln sich sogar zu ganz besonderen Zufällen oder auch nicht, je nachdem, wie man das betrachtet. Ich erinnere mich, du hast, glaube ich, eine norwegische Flagge. Gar nicht in Norwegen, sondern weit, weit weg gesehen. Und hast dann später aber tatsächlich darüber auch ja, einen Kontakt zu einer Familie in Norwegen bekommen, die dich eingeladen haben, glaube ich, für ein Abendessen und eine Übernachtung, den genau, Schlaf dann angeboten haben. Das sind ja auch so Zufälle oder eben nicht, wie man das sehen möchte, ja, die sich auf solchen langen Wanderungen, wenn man sich dem Ganzen so hingibt, überhaupt auch erst ergeben können. Ne?
Ja, das war eben tatsächlich auch so ein lustiger Zufall. Genau, da hatte ich einfach auch nur gedacht, weil es halt, das war der 1., nee, oder der 4. Mai, glaube ich, oder irgendwie so auf jeden Fall, ja, der 4. Mai. Und es hat halt geschneit morgens, als ich aufwachte. Zwar schon so oben auf dem Rothaargebirge drauf, aber trotzdem war ich etwas verwundert, dass am 4. Mai irgendwie ich aufwache und mein Zelt voller Schnee ist. Und dann kam ich so runter ins Tal und da wehte dann diese Norwegen-Fahne und ich habe dann halt gedacht, oh ja, die muss ich unbedingt fotografieren, jetzt so Norwegen-Feeling und das poste ich dann. Und das habe ich halt gemacht und diesen Post haben halt Leute gesehen, die ich vom Supermarkt getroffen hatte in dem Dorf da unten. Und die haben es dann wiederum ihren Nachbarn gezeigt, die Besitzer dieses Hauses mit der Fahne sind. Und die haben es dann an ihren Sohn weitergeleitet, der in Norwegen lebt, wegen dem sie die Fahne halt gehisst haben. Und der hat mich dann eingeladen und lustigerweise wohnte der halt auch ziemlich auf meiner Strecke. Und das hat dann halt dazu geführt, genau, dass ich den wirklich getroffen habe und wirklich bei ihm übernachtet habe und einen super netten Abend mit norwegischem Essen und genau, und das war einfach so ein unglaublich schöner Zufall, weil wenn ich diese Fahne nicht fotografiert hätte, dann wäre es halt einfach nicht, genau, hätte es diesen Kontakt halt nicht gegeben. Und,
absolut. Und der Abend bei der norwegischen Familie ist dann ja auch für dich eher eine Ausnahme gewesen. Du bist ja ansonsten ganz autark unterwegs in deinem Zelt mit Proviant, so viel du bis zum nächsten Supermarkt dann brauchst. Was mir auch aufgefallen ist in diesem Buch, aber auch in dem Buch, das du über deine Berlin bis zum Nordkap-Wanderung geschrieben hast, dass du immer wieder feststellst, wie sehr du dich über Kleinigkeiten freuen kannst oder auch wie zufrieden du Tag ein, Tag aus mit deinen beschmierten Butterbroten bist. Zum Beispiel, das war, glaube ich, auf der ersten Hälfte der Wanderung, als du noch keinen Kocher dabei hattest, ne? Oder wenn du dann mal in einer Unterkunft warst und auf einer total durchgelegenen Matratze geschlafen hast, aber dass man mit weniger einfach zufrieden sein kann. Oder sogar, du hast auch einmal geschrieben, du fühlst dich oft in deine Kindheit eigentlich zurückversetzt oder erinnert, dass man auf einmal so viel Zeit draußen ist, dass du über Brücken kletterst, dich mit Heißhunger auf Süßigkeiten stürzt, die du gerade eingekauft hast und ja, man auf einmal nochmal so eine ganz andere Perspektive auf viele Dinge bekommt und die ganz anders wertschätzt. Ist das was, was du in deinen anderen Alltag, sage ich mal, so kann man es ja schon fast formulieren, glaube ich, irgendwie mitnehmen konntest oder kannst?
Ja, ein bisschen gelingt das schon. Das geht auch manchmal mit der Zeit wieder verloren teilweise. Aber ich merke so, dass ich weiß, wie es ist. Und ich glaube, ich hatte so in den letzten Monaten dann, wenn ich trotz Corona mal draußen war, das war jetzt auch leider nicht so viel der Fall, aber ich hatte immer das Gefühl, ich erinnere mich dran und ich kann es gut zurückholen. Also es reicht, wenn ich so ein paar Tage wieder mit dem Zelt draußen bin und ich kann mir das wiederholen. Ich weiß irgendwie so, das ist abrufbar, auch wenn ich das natürlich in meinem Alltag ganz so krass nicht leben kann. Ne? Aber das hat, glaube ich, dieses Gefühl hat auch ganz viel mit Langsamkeit und Langsamsein zu tun und sich erlauben, langsam zu sein. Und die Erfahrung habe ich auch immer wieder gemacht, wenn ich langsam bin, dann verliere ich gar keine Zeit oder habe so nicht dieses Gefühl, ich könnte was verpassen, sondern im Gegenteil, je langsamer ich bin, desto mehr Zeit habe ich irgendwie. Das ist beim Wandern so ganz oft das Gefühl. Man könnte ja jetzt sagen, naja, also 9 Monate, um von einmal durch Europa zu kommen, ist jetzt auch ganz schön lang, geht auch schneller und ist ja auch irgendwie Zeitverschwendung. Aber ich hatte irgendwie Tag für Tag das Gefühl, obwohl ich immer nur 20 oder 30 Kilometer weitergekommen bin, ich habe unglaublich viel geschafft und unglaublich viel dazu gewonnen, aber ohne irgendwie ein bisschen Stress. Also nie mit dem Gefühl, ich habe es eilig, ich habe stressig, ich muss mich hetzen und das ist, glaube ich, sowas, was ich schon manchmal im Alltag schaffe, mir auch wiederzuholen, mir eher bewusst zu machen, was habe ich denn geschafft, was ist denn heute passiert, und nicht immer diesen Gedanken, was hätte ich denn gerne schaffen wollen, was habe ich denn nicht geschafft, was ist denn liegen geblieben oder so, sondern eher wahrzunehmen, was, was konnte ich erreichen und nicht, was konnte ich nicht erreichen. So, ne?
Gab es überhaupt Stressmomente während der Wanderung oder was waren Momente, in denen du dich unwohl gefühlt hast?
Ja, die gibt es schon. Also es gibt auch immer wieder so, vielleicht könnte man eher auch sagen, so Angstmomente oder Momente, wo ich mir gewünscht hätte, oh, ich wäre jetzt, egal wo, aber nur nicht hier möchte ich jetzt sein, wo ich gerade bin. Zum Beispiel einmal in Nordspanien war das, da war ich kurz vor Logroño, das ist schon so ein bisschen größere Stadt und ich habe mich irgendwie verkalkuliert und es wurde dann dämmerig und bei der Pilgerherberge hat irgendwie keiner aufgemacht und dann dachte ich, ach komm, ich gehe weiter und irgendwann habe ich aber kaum noch was gesehen und dann war ich, glaube ich, schon in sowas, was eher so Stadtpark war und eigentlich jetzt nicht mehr so geeignet, um da ein Zelt aufzubauen. Dann habe ich mich in so einen Unterstand gelegt und habe gedacht, ach komm, das geht schon irgendwie gut, hier ist doch jetzt keiner mehr und morgen früh, wenn es hell wird, läufst du gleich weiter und ja, das ging auch ein paar Stunden gut, aber dann so irgendwie mitten in der Nacht habe ich dann halt wirklich so Betrunkene gehört, die dann auch relativ nah vorbei sind und da so Bierflaschen geschmissen haben und sich so halb geprügelt und da habe ich einfach wirklich gedacht jetzt, okay, die finden mich hier und finden es vielleicht irgendwie lustig rumzupöbeln oder was weiß ich und das war so ein Moment, wo ich wirklich Panik hatte. Und einfach auch wahrscheinlich unglaubliches Glück, dass die da dran vorbeigelaufen sind und ich mich irgendwie so davon schleichen konnte. Ja. Also, aber da ist ja auch gar nichts passiert. Also es war auch alles nur in meinem Kopf. Ne? Also vieles von diesen Angstmomenten passiert halt im Kopf und es passiert gar nicht wirklich was.
Ja, verstehen.
Aber ja, also sowas gibt es so im Sinne von Stresssituationen, aber das sind dann meistens so Stresssituationen, die entstehen nicht so wie im Alltag, da ist ja Stress meistens sowas, man weiß es schon morgens, heute wird stressig und ist eigentlich schon genervt oder so. Sondern die Stresssituationen beim Wandern sind dann eher so Schrecksekunden, so mit denen man vorher nicht rechnet und wo man denkt, oh Gott, jetzt das habe ich jetzt aber, da habe ich jetzt aber nochmal Glück gehabt, dass nichts passiert ist oder so.
Genau.
Und das ist, glaube ich, immer auf so einer langen Tour so. Es ist einfach nicht klar, dass man wirklich, also dass man wirklich 6500 Kilometer läuft und dann auch wirklich ankommt, da bin ich auch wahnsinnig dankbar, weil es gibt einfach ganz, ganz viel, was unterwegs passieren kann. Man kann ganz viel Pech haben, man muss ja nur irgendwo runterfallen, sich irgendwie vertreten und ja, gar nicht schwer verletzt sein, aber es reicht ja irgendwie, sich das Bein zu brechen und dann ist die Tour halt irgendwie vorbei und so eine Sachen können halt passieren und da gibt es eben immer wieder diese Momente, wo man denkt, oh Mensch, jetzt habe ich aber wirklich Glück gehabt, weil das hätte schief gehen können. Ne?
Ja. Ja, es ist viel unmittelbarer. Ne? Man hat im Vorfeld vielleicht gar keine Zeit, sich das auszumalen und sich darüber Gedanken und Sorgen zu machen. Es passiert dann plötzlich und manchmal ist genauso plötzlich die Gefahr auch dann schon wieder weg und man denkt sich so, hä? Was war das jetzt gerade für eine Situation?
Ja. Genau, und meistens überwiegt dann auch dieses positive Gefühl der Dankbarkeit im Nachhinein, dass ich mir dann eigentlich gar nicht mehr so viel Sorgen mache, dass das jetzt passiert ist, sondern eher, dass ich dankbar bin, dass es einfach nochmal gut gegangen ist. Ne?
Genau. Was mich immer interessiert ist, ob du oder, also ich frage das gerne auch andere Menschen, aber gab es eine Landschaft oder irgendwie so einen Abschnitt, auf dem du dich einfach pudelwohl gefühlt hast oder so sagst, das hier ist meine Region irgendwie, hier fühle ich mich einfach nur wohl.
Eigentlich immer in Schweden. Nein, also Schweden ist, das stelle ich immer wieder fest, doch irgendwie so mein Lieblingsland. Aber also auch Norwegen, so das Fjell, das skandinavische Hochgebirge, so das war schon nochmal so ein Moment, so ein Highlight, als ich merkte, okay, jetzt lasse ich hier in Skandinavien zum ersten Mal die Baumgrenze hinter mir. Das war auch, muss ich sagen, das war in Norwegen tatsächlich, nicht in Schweden.
Ah, okay.
Aber man hätte das genauso gut in Schweden haben können und ich bin nahe der Grenze gelaufen und das sieht letzten Endes ähnlich aus und ich mag da beide Seiten gerne. Das ist völlig egal, ob Norwegen oder Schweden. Und das war schon so ein, ja, wo ich einfach merkte, das habe ich, glaube ich, auch in meinem Buch so geschrieben, dass jetzt meine Lieblingslandschaft kommt.
Ja.
Ich mag einfach dieses, also ich finde, der Himmel ist da immer so unglaublich weit. Man kann so wahnsinnig weit gucken und man muss dafür aber nicht sehr, sehr hochklettern. Also in Alpen ist natürlich auch super schön, aber man muss halt wahnsinnig lange bergauf gehen, ehe die Baumgrenze hinter einem liegt. Und dann kommt gleich diese unglaublich zerklüftete Hochgebirgslandschaft. Und im Fjell ist es halt mehr so, dass man so ganz weite, ausgedehnte Hochebenen hat, wo man ja halt einfach wirklich wahnsinnig, wahnsinnig weit gucken kann. Und das löst in mir immer so ein unglaubliches Gefühl der Freiheit aus, wahrscheinlich auch in Verbindung mit dieser Tatsache, dass man da auch überall wild zelten darf, dass ich dann da langlaufen kann mit dem Gefühl, am nächsten Gebirgsbach oder so suche ich mir meinen Schlafplatz und da bleibe ich dann. Oder genau, also das mag ich halt einfach voll gern und ich verbinde es halt wahrscheinlich auch mit vielen positiven Erinnerungen von anderen Wanderungen, die ich in den letzten Jahren da so gemacht habe. Genau, also das ist vielleicht schon so meine Lieblingslandschaft, aber ich fand es auf der anderen Seite auch total schön, mal ganz neue Landschaften kennenzulernen. Zum Beispiel in Spanien war ich tatsächlich vorher noch nie gewesen. Vielleicht ein bisschen untypisch für jemanden aus Deutschland. Mir hat es noch nie nach Spanien gezogen, auch nicht nach Mallorca. Ja. Und ich war auch total angetan von der Landschaft. Ne? Gerade diese Korkeichenwälder mit den mit diesen iberischen Schweinen drin, die man da überall, also ab und zu mal trifft und hört. Und das, ja, also super, super schön. Ne? Das ist jetzt nicht. Aber das Fjell war mir halt irgendwie schon vertrauter und ich habe es halt auch ganz bewusst in die Route eingebaut, möglichst viel auf dem skandinavischen Hochgebirge.
Ja, ja. Und auch völlig allein dort oben. Also da begegnet dir dann teilweise wirklich tagelang kein Mensch, oder?
Ja, wobei, es kommt immer so ein bisschen auf die Saison an. Also das war, wo ein paar mehr Leute unterwegs waren, wobei ich auch ein paar nicht so zu den Hauptwanderwegen gehören. Also es gibt so ein paar Stellen, da begegnen einem eigentlich in der Hochsaison relativ viele Menschen. Das ist so dieser Königsleden oder Königsweg in Schweden, der so relativ bekannt ist. Ich bin aber auch halt einfach so ein paar Stellen gelaufen, wo fast nie jemand läuft. Und da gab es auch so eine lustige Begegnung zum Beispiel, dass ich dann unten im Tal plötzlich so eine Hütte gesehen habe, wo auch auf der Karte gar nichts eingezeichnet war. Und ich wusste gar nicht, dass da eine Hütte ist. Und da wehte aber so eine schwedische Fahne dann davor. Und ich dachte, Mensch, wenn da die Fahne weht, dann ist da vielleicht tatsächlich irgendwie jemand. Das ist ja komisch. Und ich musste da halt dann dran vorbei an dieser Hütte. Und tatsächlich, als ich dann Stunden später, das dauert ja immer unglaublich lange, wenn man so weit gucken kann, bis man dann wirklich da angekommen ist, was man schon von weitem gesehen hat, saß da tatsächlich so eine Familie so vor der Hütte beim Abendessen. Und ich war so völlig verdutzt, dass ich da Leute treffe, weil ich halt tagelang auf so einem kaum noch sichtbaren Pfad so unterwegs war, der auch schlecht markiert war. Und die waren dann auch super verdutzt und meinten, hier kommt eigentlich, also die haben da auch Urlaub gemacht, meinten aber, sie mieten irgendwie jeden Sommer die Hütte und da kommen aber immer nur so ein paar Verrückte vorbei, die irgendwie einmal auf dem Fjell durch Schweden, es gibt in Schweden auch so eine Challenge von Süd nach Nord, einmal übers Fjell und das ist halt Teil dieses Weges, aber das machen wohl nur wenige. Und als ich dann meinte, ja genau, also die haben dann gefragt, ob ich jetzt auch einer von diesen Verrückten bin und dann musste ich halt sagen, nee, ich bin noch ein bisschen verrückter. dann haben sie mich zum Abendessen eingeladen und wir haben irgendwie uns lange unterhalten und das war auch eine sehr, sehr coole Begegnung. Genau, aber das zeigt halt, dass es gibt eben so Gegenden, wo man sich schon einfach wundert, wenn man jemanden trifft, wechselseitig wundert, dass man dass andere Menschen da sind.
Das erinnert mich gerade an einen Punkt, darauf wollte ich dich auch noch ansprechen. Du beschreibst das in dem Buch ja selber als eine Mischung aus ein bisschen bekloppt und ein bisschen tapfer. Dass du manchmal darüber nachdenkst, ist das jetzt eigentlich verrückt, was ich hier mache? Und dann zu diesem Schluss kommst, dass es vielleicht eine Mischung ist. Und ich habe mich dann gefragt, und ich könnte mir vorstellen, dass sich viele das fragen, diese ganze Wanderung wirklich alleine zu machen, ist ja schon auch nochmal für viele eine Herausforderung. Deswegen wollte ich dich fragen, ob du Gesellschaft zu irgendeinem Zeitpunkt vermisst hast oder hatte dann eben auch den Gedanken, naja, vielleicht wäre es gar nicht so einfach, diese Mischung aus ein bisschen bekloppt und ein bisschen tapfer so richtig auszuleben und der so nachzugehen, wenn man die ganze Zeit in Gesellschaft ist. Das war aber jetzt so mein Gedanke, den ich beim Lesen hatte. Ich weiß nicht, wie es dir tatsächlich damit ging.
Also klar, ich habe das oft, also in vielen so, gerade auch in diesen Angstmomenten, die ich beschrieben habe, da habe ich oft irgendwie einfach wirklich Gesellschaft auch vermisst und gedacht, wenn jetzt irgendwie noch jemand da wäre, dann wäre das hier alles halb so schlimm. Aber es ist auch schon richtig, wenn ich alleine bin, kann ich mehr so mein eigenes Ding drehen, beziehungsweise wenn ich mich für sowas Beklopptes entscheidet, zum Beispiel jetzt unbedingt für 8 Tage Essen tragen zu wollen, weil ich irgendwie eine besonders einsame Strecke durch die Berge laufen will, statt auch mal ein Stück Straße zu nehmen, wo vielleicht noch mal ein Supermarkt käme. Und ich stehe dann oben in den Bergen und ärgere mich eigentlich so ein bisschen über mich, weil ich denke, Mensch, also könntest du es auch echt bequemer haben und warum denn jetzt? Und war vielleicht die falsche Entscheidung, aber dann fange ich eben, würde man vielleicht zu zweit oder zu mehreren, würde man vielleicht schnell anfangen, sich gegenseitig. Aber ich habe gesagt, wir sollen die Straße nehmen. Du wolltest doch hier lang und warum denn? Und jetzt haben und ich will jetzt nicht mehr und ich kann nicht mehr und ich höre jetzt hier auf. Und naja, genau, also dann würde man sich so gegenseitig versuchen, wahrscheinlich ein bisschen die Schuld zu geben. Und jeder würde sagen, ihr hättet es anders und besser gemacht. Und das kann einem natürlich alleine einfach nicht passieren, weil ich bin halt irgendwie an allem schuld, was blöd läuft und ich habe auch irgendwie alles richtig gemacht, was gut läuft. Und damit kann ich es irgendwie für mich auch im Nachhinein immer, mir gelingt es dann alleine immer ganz gut, es so zu sehen, dass ich mir sage, selbst wenn was blöd läuft, okay, das hat vielleicht jetzt aber doch irgendwie einen Sinn gehabt, dass ich mich so entschieden habe. Vielleicht wäre es irgendwie nicht gut gewesen, den anderen Weg zu nehmen. Vielleicht war es gut, dass ich mich jetzt hier an der Stelle, weiß ich nicht, wenn man einen riesen Umweg läuft, wenn man sich verläuft oder so, dass ich dann doch wieder sagen kann, Mensch, jetzt habe ich hier aber irgendwas Schönes entdeckt, das hätte ich sonst nicht gefunden oder so. Oder einfach auch, wenn ich den Sinn nicht erkenne, mir sagen kann, sollte vielleicht jetzt einfach irgendwie so sein und war auch richtig und gut so. Und das gelingt mir in meiner Gesellschaft irgendwie nicht so gut, ne? dass so für mich im Kopf eine runde Sache draus wird, dass ich mir immer wieder einreden kann, das war jetzt irgendwie richtig so und okay so. Aber natürlich ist es auch total schön, zusammen irgendwie zu wandern. Teilweise, dass ich so eine Tour alleine mache, hat zum Teil auch so einen rein praktischen Grund, dass ich mir immer wieder denke, wenn ich jetzt warten würde, bis irgendjemand anders auch 9 Monate Zeit hat, zum gleichen Zeitpunkt gerne genau diese Strecke laufen will und wir so gut zusammenpassen, dass wir das gut zusammen machen können, 9 Monate lang irgendwie einander auf der Pelle hängen, das muss halt. Ja, das kann gelingen, aber eventuell warte ich dann so lange, bis ich irgendwie auch keine Lust mehr habe oder diese Tour nicht mehr machen kann oder so. Und dann wähle ich immer lieber so eine Konstruktion, das alleine zu versuchen und aber unterwegs durchaus auch Leute zu treffen. Also ich schätze das dann auch sehr, wenn Leute mal eine Woche oder zwei halt mitlaufen wollen. So, ne?
Ja. Ich hätte zum Schluss vielleicht noch eine Frage oder würde gerne einmal auf das, was direkt nach deiner Ankunft passiert ist, zu sprechen kommen. Einfach irgendwie amüsant oder war auch einfach so, ja, so ein Schicksal, ich weiß nicht. Du bist angekommen, ich will das gar nicht allzu ausbreiten, aber du bist angekommen nach, ich habe es schon mehrmals gesagt, 272 Tagen. Wie man sich in diesem Moment fühlt, ist wahrscheinlich total schwer zu beschreiben. Du darfst es trotzdem gerne versuchen, wenn du möchtest. Worauf ich hinaus will es eigentlich, dass du dann von dieser Kugel, die da ganz auf der letzten Spitze Fels steht, zurückgegangen bist zum Parkplatz und eigentlich vorhattest, mit einem Bus zurückzufahren. Ich glaube, zu deiner letzten Station, zum nächsten Ort oder zum nächsten Campingplatz. Und dieser Bus fuhr aber einfach nicht. Er kam nicht und er fuhr auch nicht. Und das war so eine witzige Situation, weil du hast es bis dahin immer abgelehnt, irgendwelche Mitfahrgelegenheiten anzunehmen oder wolltest wirklich jeden Meter zu Fuß. Und jetzt warst du angekommen, wolltest mit dem Bus zurückfahren und der kam nicht. Und du hast ja dann tatsächlich doch noch eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Aber Laufen kam in dem Moment nicht mehr in Frage, oder?
Doch. Wäre sonst sozusagen, hätte ich das auch gemacht, das wären dann sozusagen bis da, wo sicher ein Bus gefahren wäre, wären das nochmal so 40 Kilometer wieder zurück gewesen. Das hätte ich dann sonst schon gemacht, aber irgendwie war dann auch so ein bisschen das Gefühl, nee, ich bin ja jetzt angekommen. Also es hat mich dann nicht mehr gestört, die Idee, jetzt einen Bus zu nehmen. Es ist tatsächlich immer so, dass ich das auf keinen Fall, also ich glaube, für mich wäre die Motivation weg, wenn ich das unterwegs irgendwo tun würde. Selbst wenn ich sagen würde, ich laufe dann an einer anderen Stelle einen Umweg und die Strecke ist dann wieder drin, das darf einfach irgendwie nicht sein. Es muss so eine kontinuierliche Linie sein, auf der ich wirklich jeden Schritt gegangen bin. Selbst durch so Städte wie, also selbst zum Beispiel in Hamburg oder in Hannover oder so, ich laufe dann wirklich durch die ganze Stadt und nehme dann nicht zwischendurch irgendwie eine U-Bahn, weil ich denke, ach, das ist doch jetzt irgendwie langweilig, von da, wo ich übernachtet habe, zum Stadtrand. Das geht irgendwie nicht. Dann wäre für mich die Luft raus. Dann wäre ja die Motivation weg. Irgendwie, weil ein Stück von der Strecke fehlen würde. Das ist so, ja, das ist ganz, ganz komisch. Aber als ich dann da war, da war das nicht mehr. Dann habe ich irgendwie gedacht, jetzt will ich eigentlich, es war auch mittlerweile super kalt geworden. Also ich hatte so die letzten 3 Wochen habe ich eigentlich nur gefroren und es ist schon so, dass ich dann sehr, sehr froh war, angekommen zu sein, auch einfach zu wissen, ich war dann noch 2 Wochen in Schweden und war dann noch in einer Jugendherberge, wo ich noch mit meinem Lebenspartner, dann sind wir noch zusammen gewandert und haben uns da getroffen und so. Und ich wollte einfach eigentlich nur möglichst schnell da nach Schweden in diese Herberge, war dann schon auch schon 2 Tage eher da und dachte, ich will jetzt hier einfach mal ein warmes Zimmer haben. Und genau, war dann schon ein bisschen auch die Sehnsucht nach Luxus möglichst schnell.
Ich erinnere mich gerade auch an den Moment tatsächlich, als ich die E-Mail bekommen hatte. Das war, da war ich auch gerade unterwegs, als du mir dann geschrieben hattest, dass du angekommen bist. Und ich habe dort versucht, das auch auf Facebook für die anderen Leser irgendwie mitzuteilen. Das war echt cool. Ich erinnere mich noch, dass ich mich echt auch sehr gefreut habe für dich. Und weil man eben so wirklich mit dabei war und das Gefühl hatte, dass so irgendwie alles miterleben zu können. Das war echt eine schöne Zeit, muss ich wirklich sagen. Für alle, die das nicht mitverfolgt haben, die können das eben natürlich in diesem Buch Gott sei Dank noch nachlesen. Werden auch 3 handsignierte Bücher verlosen. Und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir eine kleine Online-Lesung mit Philipp Fuge planen. Verweise ich darauf, dass wir da noch einen Termin bekannt geben und dann gibt es die Möglichkeit, dir vielleicht ein bisschen zuzuhören, wenn du aus deinem Buch vorliest und natürlich auch Fragen zu stellen, je nachdem, was euch so interessiert. Und genau darüber werden wir auf jeden Fall im Newsletter und auf Facebook informieren. Also die Augen offen halten. Und bedanke mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir, Philipp, für die Zeit. Und es hat mir Spaß gemacht, mit dir mal auch so jetzt mich darüber zu unterhalten. Und ich hoffe, dass ganz viele Leute dein Buch lesen und dass es ihnen gefällt und sie auch inspiriert, vielleicht sich mal eine größere und längere Wanderung zuzutrauen. Denn ich denke, es ist ja eine super bereichernde Erfahrung.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Und ich würde mich total freuen, euch hier irgendwie ein bisschen was vorzulesen, wenigstens online, wenn das auch im Moment als erste Lesung nicht geht. Aber richtig. Super gerne.
Ja, da freuen wir uns drauf auf jeden Fall. Ich danke dir. Mach's gut.
Tschüss.